Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Schönen guten Tag. Die Stadt Winterberg im Sauerland bereitet sich auf einen erneuten Besucheransturm von Ski- und Rodeltouristen vor. Gleich gibt es dazu ein Interview mit dem Bürgermeister von Winterberg. Thüringen ist eines der am schwersten durch Covid-19 betroffenen Bundesländer und ausgerechnet hier gehen die Impfungen besonders langsam vonstatten. Und in der Pfalz begleiten wir Bürgerbusse, die ältere Menschen zum Impfen in die Impfzentren bringen. Winterberg, der kleine Skiort im Sauerland, ist seit der letzten Woche immer wieder in den Schlagzeilen. Und das gar nicht so sehr, weil an diesem Wochenende die Europameisterschaft im Skeleton dort abgehalten wird, sondern weil der Ort beliebtes Ziel für Tagestouristen ist, die Ski oder Schlitten fahren wollen. Am letzten Wochenende musste die Stadt Zufahrtswege und Parkplätze absperren, weil Tausende unterwegs waren und keinerlei Corona-Sicherheitsabstände mehr eingehalten werden konnten. Trotz mehrfacher Bitten und Appelle der Behörden sind die Tagestouristen weiterhin gekommen. Es gab Hunderte Anzeigen wegen Verstößen gegen Corona-Regeln. Und auch an diesem Wochenende erwarten die Winterberger einen weiteren Besucheransturm. Ich spreche jetzt mit dem Bürgermeister von Winterberg, mit Michael Beckmann von der CDU. Herr Beckmann, wie bereitet sich denn Winterberg auf dieses Wochenende vor?
Ja, wir bereiten uns so vor wie am vergangenen Wochenende. Das heißt, wir haben wieder Unterstützung vom Land Nordrhein-Westfalen und vom Sauerlandkreis. Es sind viele Polizeikräfte wieder im Einsatz. Auch wir haben wieder sehr viele Mitarbeiter hier aus dem gesamten Rathaus draußen im Gebiet auf der Straße. Wir haben sehr viele ehrenamtliche Helfer, die uns bei Absperrmaßnahmen unterstützen werden, die auch die Logistik oder die Verpflegung der ehrenamtlichen Helfer und der hauptamtlichen Helfer mit übernehmen. Das sind die Hoteliers. Ja, die sind ja alle geschlossen, die Hotels. Die haben also dazu Lust und Zeit vor allen Dingen auch, das zu tun. Und das ist eine Riesenhilfe, die wir gerade erfahren, wo die Winterberger tatsächlich hier unterhaken.
Das heißt, der Ort wird wieder komplett abgesperrt?
Ja, das wissen wir heute noch nicht, sondern das war ja auch letzte Woche die letzte Maßnahme, um letztendlich auch Rettungswege freizuhalten, um Feuerwehrzufahrten freizuhalten. Ja, ob das dieses Wochenende wieder der Fall sein wird, das werden wir mal absehen. Aber wir sind gut vorbereitet. Wir kennen die Sperrpunkte. Wir wissen, wie wir ableiten, großräumig. Wir wollen die Menschen dann zurück auf die Autobahn führen. Und hoffen, dass das erfolgreich sein wird.
Wie haben Sie denn das vergangene Wochenende erlebt? Es heißt ja, es habe chaotische Szenen gegeben.
Ja, das stimmt. Also wir hatten schon die ganze Woche mit einem starken Besucherzustrom zu tun. An so einem guten Wintersportwochenende haben wir auf den Bundesstraßen und auf den Zufahrtsstraßen so einen Rückstau zwischen 12 bis 15 Kilometern. Aber das war kein normales Wintersportwochenende. Hier ist ja auch alles geschlossen und wir hatten Rückstaus bis zu 45 Kilometern rund um Winterberg. Das heißt, das, was da auf uns zugerollt ist, hatten wir in dem Maße noch nie.
Haben Sie denn eigentlich wirklich Sorge, dass nach den vielen Presseberichten und Warnungen nach Winterberg zu fahren, auch nach dieser massiven öffentlichen Kritik über die Leute, die dennoch gefahren sind, dass immer noch Ausflügler kommen?
Ja, wir beobachten ja nicht nur die Printmedien oder auch die öffentlich-rechtlichen oder die privaten Fernsehanstalten, sondern wir beobachten natürlich auch sehr genau, was tut sich gerade in den sozialen Medien. Und in verschiedenen Medien wird schon wieder aufgerufen, nach Winterberg zu fahren, was ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen
kann. Wer ruft
kann.
Dazu auf, nach Winterberg zu fahren?
Das sind Influencer, die da mit Bildern im Schnee posieren oder aber auch junge Menschen, die auf TikTok, das ist ja auch eine Plattform für eher jüngere Menschen, die dazu aufrufen, lasst uns doch einen Tag im Schnee verbringen. Und das sind Dinge, die ich überhaupt nicht verstehen kann.
Ich wollte gerade fragen, was denken Sie über diese Menschen, die aller Warnungen zum Trotz dennoch bei Ihnen ankommen?
Ja, also natürlich verstehe ich das. Es gibt wenig Schnee in Deutschland. Die Schneegebirge sind alle überlaufen. Die Menschen wollen nach 7 oder 8 Wochen Lockdown raus. Und diese Tagesausflüge sind ja auch nicht verboten. Grundsätzlich ist das rechtlich machbar. Ob es denn aber auch moralisch zu vertreten ist, dass die Gebiete so überlaufen werden, dass man sich und anderen Gefahren aussetzt, auch einer Infektion oder aber auch Gefahren aufgrund des Schnees. Ne? Wir haben auch am vergangenen Wochenende viele Einsätze gehabt, um einfach verunfallte Rodler oder Wanderer zu bergen. Und dann gestaltete sich die Bergung und Rettung nicht so einfach, weil eben viele Rettungswege auch einfach zugeparkt worden sind. Und damit bringen sich die Menschen selbst in Gefahr. Und dann habe ich auch kein Verständnis mehr dafür.
Nun, ich muss sagen, ich kann auch Familien verstehen, also vor allen Dingen Familien verstehen, sage ich es mal so, die mit ihren Kindern mal raus wollen. Ich frage mich, gibt es da nicht eigentlich noch intelligentere Lösungen als einfach nur die Verbote und Absperrungen? Also zum Beispiel Absperrungen und gleichzeitig Tipps, wo es noch leer ist, dass man die Ströme kanalisiert. Haben Sie über sowas schon mal nachgedacht?
Da haben wir drüber nachgedacht, tatsächlich. Und wir haben ja auch nicht die gesamte Stadt gesperrt, sondern tatsächlich nur die Pisten, auf denen es sowieso gefährlich ist. Da stehen technische Geräte. Die haben wir gesperrt, aber wir haben natürlich nicht ganz Winterberg und das gesamte Sauerland gesperrt. Das heißt, diejenigen, die hier zu uns kommen, sehen ja auch am Straßenrand, da ist jetzt eine Wiese, da kann ich rodeln. Und wenn es eine Familie ist, ist das auch alles unkritisch. Das Phänomen war eben, dass sich sehr viele auf den Weg gemacht haben und eben diese Verteilung auch nicht mehr stattfinden konnte. Deswegen ist das relativ schwierig. Natürlich, wenn es sich in der Fläche verteilt, ist das alles unkritisch. Das Phänomen war eben nur, dass wir bis vorgestern eben nur Schnee in den höchsten Lagen Nordrhein-Westfalens hatten. Und das ist am Ende nur Winterberg. Und deswegen hat sich alles auf Winterberg fokussiert. Ich hoffe, dass durch den Schneefall in der letzten Nacht auch, der ja durchaus auch in tieferen Lagen zu Schnee geführt hat, dass dann dieser Verteileffekt auch automatisch einsetzt.
Rechnen Sie eigentlich auch mit Neugierigen, die vielleicht doch noch einen Blick auf die Skeleton-EM erhaschen wollen?
Das, wird eher nicht der Fall sein, weil diese Bobbahn ist komplett für die Öffentlichkeit gesperrt. Das heißt, das sind ja Rennen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die kann man sich im Fernsehen angucken und dann bleibt man ja auch dann am Ende zu Hause und kann das dort vorm Fernseher genießen.
Also der Appell ist unüberhörbar, auch dafür bitte nicht nach Winterberg kommen. Dankeschön an den Bürgermeister von Winterberg, Michael Beckmann von der CDU. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Thüringen ist neben Sachsen das zurzeit am schwersten durch Covid-19 betroffene Bundesland. Es weist einen aktuellen Inzidenzwert von 257 auf, also 257 Neuinfektionen pro 10.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Umso schwerer wiegt die Nachricht, dass ausgerechnet Thüringen mit dem Impfen hinterherhinkt. Thüringen hat im Bundesländervergleich die niedrigste Impfquote, nämlich nur 4 Personen von 1.000 bis jetzt. Zum Vergleich in Mecklenburg-Vorpommern sind es schon 15 Personen von 1.000. Warum ist das so? Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhardt, hat nachgefragt.
Die ersten beiden Impfstofflieferungen kamen Ende Dezember und Anfang Januar auch nach Thüringen. Ein Fünftel der Dosen ging an die Altenheime, die große Masse wurde den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt, um infektionsgefährdetes klinisches und Servicepersonal zu immunisieren. Um sie zu schützen und die Krankenhäuser arbeitsfähig zu erhalten, erläuterte der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow im Deutschlandfunk seine Strategie.
Wir haben die große Hoffnung gehabt, dass die Impfung auch der Schutzbedürftigen und derjenigen, die an den Patienten arbeiten, die erste Risikostufe ist, mit der wir mindern können. Und ich erlebe jetzt, dass genau dieser Teil so nicht funktioniert.
Denn entgegen der Erwartung ließen sich nicht so viele Krankenhausmitarbeiter impfen, wie vermutet. In manchen Häusern nur um die 40%. Der dafür vorgesehene Impfstoff fehle nun anderswo, so Ramelow.
Wir haben alle Krankenhäuser in Thüringen mit ausreichend Serum versorgt. Dafür werden wir ja auch kritisiert, dass wir das Serum nicht für die hohen Zahlen des schnellen Impfens zur Verfügung gestellt haben. Wenn diese Impfserien zurückgegeben werden und in die allgemeine Verimpfung gegeben werden, ist das zwar nett, aber leider falsch.
Wie viel Impfstoff in Thüringer Kliniken zu viel geliefert, gelagert und eventuell zurückgegeben wird, ist noch unklar. Thomas Breidenbach, Geschäftsführer des St. Georg Klinikums in Eisenach, berichtet, dass es bei ihm sehr straff zuging.
Bei uns hat es gut funktioniert. Ich habe am 27. Dezember, weil bei uns auch die Zahlen sehr, sehr hoch gegangen sind, eine E-Mail an das Landesverwaltungsamt geschrieben. Ich habe an diesem Sonntag eine Rückmeldung bekommen, dass man sich am Montag bei mir meldet und am Dienstag hatte ich den Impfstoff hier. Und dann haben wir diesen Impfstoff auch innerhalb von 2 Tagen komplett verimpft.
365 Dosen wurden an Anspruchsberechtigte verimpft. Inzwischen haben sich 250 weitere Interessenten gemeldet. Dann sei man bei etwa 3/4 der etwa 800, denen schon jetzt eine Impfung zustehe, so Breitenbach.
Es ist so, dass nachdem diese Impfungen tatsächlich auch bei uns hier absolut reibungslos und auch wirklich ohne wirklich nennenswerte Nebenwirkungen abgegangen ist, ist das Interesse an Impfungen nochmal wirklich deutlich gestiegen. Und man muss jetzt erstmal jemanden kennen, der sich impfen lassen hat. Das ist jetzt bei uns der Fall und deswegen kommt jetzt die hohe Nachfrage wieder.
Im Sophien- und Hufeland-Klinikum in Weimar ist die Nachfrage geringer. Nur etwa gut die Hälfte der Anspruchsberechtigten, Ärzte, Pfleger, Reinigungspersonal, habe sich impfen lassen, erläutert der Geschäftsführer Thomas Kallenbach. Die einen hätten Angst vor Nebenwirkungen oder Spätfolgen. Die anderen seien skeptisch angesichts der Diskussion, die zweite Impfdosis erst später als vorgesehen zu geben, um die knappen Vorräte zu strecken.
Es trägt vielleicht auch die gegenwärtige Diskussion über mögliche Verlängerungen von Impfterminen jetzt nicht wirklich dazu bei, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von diesen Fragestellungen doch mehr verstehen, dass diese Sicherheit quasi in dem Maße so nicht gegeben ist und das trägt eher zu einer Verunsicherung bei.
Niedergelassene Ärzte wie Ulf Zitterbart ärgert das. Der Vorsitzende des Thüringer Hausärzteverbandes war einer der ersten, der noch Ende Dezember in Pflegeheimen mit Corona-Impfungen begonnen hat. 170 am ersten Tag.
Ja, ich sehe die Zahlen genauso und frage mich, warum wir so wenig denn haben. Ja, und da bin ich auf das eigentliche Problem, denke ich, gestoßen, dass wir extrem viele Dosen gleich von diesen Anfangsdosen in die Krankenhäuser gegeben haben in Thüringen. Aber die Impfbereitschaft zum einen ist den Krankenhäusern nicht so gut und es läuft genau da relativ schleppend an.
Aber auch in den Pflegeheimen hinkt Thüringen hinterher. Hier ist die Kassenärztliche Vereinigung für die Impfungen zuständig. Ihr Sprecher Veit Malolepsi verweist auf die kleinteilige Struktur Thüringens.
Das mag damit zu tun haben, dass wir hier eine Struktur haben, die sich nicht an großen Impfzentren orientiert, wo man vom ersten Tag an eine große Menge Impfstoff hinschaffen und verimpfen kann, sondern dass wir eben darauf gesetzt haben, dass zunächst in Pflegeheimen geimpft wird. Im Ergebnis werden wir am Ende des Monats Januar so schlecht gar nicht mehr dastehen, weil dann die Strukturen sich entfaltet haben, weil dann vielleicht die Krankenhäuser mit ihren Impfungen durch sind.
Mitte nächster Woche öffnen die ersten Thüringer Impfzentren. 30.000 Anmeldungen gibt es schon. Die zuständige Sozialministerin Heike Werner von den Linken erklärt indessen, dass ihr Haus noch den Überblick hat, wo noch ungenutzte Impfdosen lagern.
Natürlich haben wir das. Also wir haben da ein Controlling sozusagen. Die Krankenhäuser werden auch regelmäßig dazu auch abgefragt und wissen auch, dass sozusagen da auch eine bestimmte Zeit auch nur Zeit ist und dass wir dann die Impfdosen für andere dann verwenden müssen und wollen. Wenn das eben nicht umgesetzt werden kann im Krankenhaus, dann sollen andere davon profitieren.
Innerhalb von 2 Wochen müssen nun die bevorzugten Krankenhäuser den Impfstoff für das Personal verwenden oder zurückgeben. 1.500 nicht genutzte Dosen wurden bislang an andere Häuser weitergegeben. Der Ministerpräsident Bodo Ramelow eröffnete den Kliniken unterdessen ein motivierendes Angebot, sollte dort die Impfbereitschaft steigen.
Wenn Sie es schaffen, deutlich über 50 zu kommen, käme ich auch zu Ihnen zum Jerusalem-rhythmischen Tanzen. Jerusalem,
es gibt ziemlich viel Kritik an der Impfstrategie hier in Deutschland. Zu wenig da, es dauert zu lange, nicht gut organisiert. Das sind so die Vorwürfe, die im Raum stehen. Um aber wenigstens ein bisschen positive Stimmung in diesen zum Teil deprimierenden Zeiten zu verbreiten, geht es jetzt in die Pfalz, ein sehr ländliches Gebiet mit wenig Einwohnern und wenig Infrastruktur. Und hier sind extra Bürgerbusse eingerichtet worden für Senioren und Seniorinnen, die zum Impfen in die zum Teil weit entfernten Impfzentren müssen. Anke Petermann hat eine ältere Dame begleitet.
Um 7:15 tritt Elisabeth Winkler vors Haus. Die Seniorin wohnt in Waldmoor an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland allein. Ihr Sohn lebt mit Familie in München. Für 7:15 hat sie den Bürgerbus gebucht. Um 8 Uhr hat sie den Impftermin in der stillgelegten Kaserne der Kreisstadt Kusel, knapp 40 Kilometer und eine halbe Stunde von Waldmoor entfernt. Elisabeth Winkler ist 82, wirkt 10 Jahre jünger und fährt noch Auto.
Aber Mirsowald, Mur, Jägersburg.
Im 6-Kilometer-Radius bei Tageslicht und gutem Wetter fühlt sich die Seniorin am Steuer sicher. Aber auf den umliegenden Feldern liegt Schnee. Bei knapp über 0 Grad kann es glatt sein. Elisabeth Winkler ist erleichtert, dass sie den Bürgerbus buchen konnte.
Es ist noch dunkel, da nach Kusel zu fahren. Ich war vielleicht vor 40 Jahren einmal im Kusel und dann ein paar Mal noch mit meiner Freundin. Aber ich habe es da nicht so mit aufzupassen, wie fahre ich jetzt.
Das muss sie nun auch nicht. Soeben fährt der weiße Bürgerbus mit den Sponsorenlogos von Sparkasse und Volksbank vor. Auf die Minute pünktlich. Arno Hellwig steigt vom Beifahrersitz.
Guten Morgen, Frau Winkler. Ja, wir fahren Sie. Das ist der Herr Alter und ich. Wir fahren die nach Kusel und bringen Sie auch wieder wohlbehalten zurück.
Frisch geimpft.
Zwei Personen mit Maske dürfen in dem neuen Sitzer Corona-gerecht auf versetzten Plätzen auf zwei Bänken mitfahren. Plus Fahrer und Beifahrer, die per Plexiglasscheibe geschützt sind. Ein bisschen aufgeregt ist Elisabeth Winkler vorm Impftermin. Gut, dass sie sich keine Sorgen übers Fahren machen musste.
Das ist das Tolle an der Sache. Ja, das ist sehr beruhigend. Ich finde das eben auch ganz toll, dass die Gemeinde sowas eingerichtet hat.
Auch für den zweiten Impftermin in 3 Wochen ist der Bürgerbus schon gebucht, sagt Beifahrer Hellwig. Der Bus fährt soeben aufs Gelände der stillgelegten Kaserne von Kusel, direkt vor den Eingang des Impfzentrums.
Wenn ich schon den Komfort habe, ne, dann richtig.
Witzelt Elisabeth Winkler, unser Verwöhnservice für Ältere, die diesen Staat mit aufgebaut haben, gibt Arno Hellwig zurück. Hellwig verabschiedet die Seniorin ins Impfzentrum. Eine Stunde wird sie mit ärztlicher Beratung impfen und Erholungspause brauchen. Für die Ehrenamtler ist jetzt Warten angesagt. Warum sich der 69-jährige Arno Hellwig Fahrten und Wartezeiten im Morgengrauen antut?
Mir geht's so gut, da kann man was der Gesellschaft zurückgeben. Und man kann den alten Leuten helfen auf den Dörfern, die sind nämlich sonst verloren, ganz allein. Und die Freude und das Strahlen in der Augen von den Menschen, das ist so ein schöner Lohn, sag ich immer. Kann man schon immer gern früh aufstehen.
Früh auf ist auch Karl-Heinz Schon. Keine Impfung im Landkreis Kusel soll am fehlenden öffentlichen Transport scheitern, sagt der ehrenamtliche Koordinator der 6 Busse im Kreis.
Wir haben die Busse, wir haben die Ehrenamtler, wir haben jetzt eine einheitliche Telefonnummer im Landkreis Kusel, die man Montag bis Freitag von 9 bis 12 anrufen kann und eine Fahrt zum Impfzentrum buchen kann.
Bürgerbusse gibt es schon seit Mitte der 1980er Jahre. Es sind öffentlich geförderte und ehrenamtlich organisierte Fahrmöglichkeiten für Regionen, in denen kein Linienbus mehr verkehrt. Der Bürgerbusberater Holger Jansen von der Berliner Agentur Landmobil begleitet diese Projekte republikweit. Jansen sieht Landkreise und Bundesländer in der Pflicht, den Bürgerbusverkehr fürs Impfen wieder aufzunehmen oder ihn zu installieren, wenn es noch keinen gibt.
Impfzentrum, alles super, aber die Fahrt dahin und die Rückfahrt, das muss mitgedacht werden, damit eben kein Impftermin nur deshalb ausfällt, weil ein 80, 85 oder vielleicht 90-jähriger Mensch sagt, ich würde mich sofort impfen lassen. Aber wie soll ich da hinkommen und wie auch wieder zurück?
Elisabeth Winkler musste sich darum keine Sorgen machen und genießt die Gewissheit, dass der Bürgerbus sie auch zum Einkaufen bringt. Irgendwann, wenn die 82-Jährige selbst für Kurzfahrten nicht mehr ans Steuer will.
Aus der Pfalz war das die Reportage von unserer Landeskorrespondentin Anke Petermann. Und das war's von Deutschland heute. Gleich gibt's hier die Nachrichten und danach die Sendung Campus und Karriere. Ein Thema ist dann der Streit um die unterschiedlichen Länderregelungen bei den Schulschließungen und Schulöffnungen. Und ich habe noch einen Hörtipp für morgen früh.
An den Grundkonstanten des Regierens, am Kurs der Mitte, daran dürfen wir nichts ändern.
Ja, und der erste große Showdown des Jahres steht bevor.
Meine Einschätzung ist, dass im Moment jeder der Kandidaten eine Chance hat zu gewinnen.
Noch eine gute Woche ist es bis zum Bundesparteitag der CDU, auf der neue Vorsitzende gewählt wird. Morgen von 9 bis 10 Uhr geht es in unserem Wochenendjournal um die Stimmung in der großen Volkspartei. Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende.